Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Zweimal hat er schon Spitzenplätze beim Deutschen Krimi-Preis belegt, der Schriftsteller Johannes Groschupf. Er war viele Jahre als Reisejournalist unterwegs, unter anderem für die Zeit und die FAZ. Und seit einigen Jahren schreibt er vor allem literarisch. Jetzt ist sein neuer Thriller erschienen, Die Stunde der Hyänen. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Groschupf.
Hallo, Frau Gerg.
Es geht diesmal im Vordergrund, ich habe es vorhin schon gesagt, um brennende Autos in Berlin, in Berlin-Kreuzberg. Das ist ja ein Bild, was viele aus den Nachrichten kennen. Es gibt dann bei Ihnen eine junge Polizistin, die streift da nachts herum und soll das aufklären. Dann gibt es einen jungen Postboten, Maurice, der über seine Familie Mitglied in so einer religiösen Sekte ist. In dieser Sekte tut sich ein Missbrauchsabgrund auf. Das sind nur so ein paar Themen, da sind noch viel mehr drin. Wie sind Sie diesmal auf Ihr Themenfeld gekommen?
Ja, ich suche eigentlich nicht so sehr in den großen Diskursen oder in den Medien nach meinen Stoffen, sondern ich finde die im persönlichen Kontakt. Und diese Missbrauchsgeschichte zum Beispiel ist wirklich, da bin ich hellhörig geworden, als ich eine Schreibwerkstätte für Jugendliche gegeben habe. Und die Jugendlichen sollten dann über den Menschen schreiben, den sie am meisten hassen. Und eine Schülerin, die war 15, 16, hat dann tatsächlich über ihren Stiefvater geschrieben und dass er sie angetatscht hat. Und als sie das vorgelesen hat, war es totenstill in der Klasse. Und da war das deutlich, dass das etwas ist, was wirklich nicht eben in so äußeren Diskursen einfach so im Schwange ist, sondern dass das tatsächliche persönliche Lebensschicksale sind. Und das hat mich interessiert, darüber zu schreiben.
Und wie nähern Sie sich dann an? Das ist ja gerade auch so ein Milieu da, in dem das spielt, wo man ja nicht einfach reinmarschiert in so eine Religionsgemeinschaft und da mal recherchieren kann. Wie arbeiten Sie dann?
Ja, ich gehe von dem aus, was ich kenne. Und solche Gemeinden oder Sekten, oft sind es ja auch Vereine, sind ja immer geschlossene Systeme. Und oft sind es auch einfach Familien, wie eben in meinem Beispiel. Und wir alle kommen aus Familien und wissen, dass manchmal das so Systeme sind, aus denen man gar nicht meint, herauskommen zu können, weil wir drinnen gehören alle hier zusammen und draußen ist die böse, böse Welt. Und das habe ich dann in dieser religiösen Sekte einfach sozusagen übertragen, die dann schon apokalyptische Vorstellungen haben, die Welt draußen ist vom Satan besessen. Und das ist dann die Fantasie, die mich da weiterträgt.
Das Thema Religion taucht ja auch noch anderweitig auf. Es gibt noch so einen, also eine verlorene Seele, einen polnischen Fernfahrer, Radek, der haust da in seinem Bulli, der wird nachts angezündet, ist er obdachlos und wird aber scheinbar bekehrt und wandelt dann so als Messias durch Kreuzberg. Wie sind Sie denn auf den gekommen?
Ja, der polnische Messias beginnt, nachdem er im Auto sozusagen mit angezündet wurde, der Brandstifter wusste das nicht, dass da noch jemand, ein Obdachloser, drin sitzt, und er kommt mit knapper Not und wandelt nun sein ganzes Leben und zieht missionierend durch Kreuzberger Kneipen und erzählt, dass der von ganz oben der Befehl kommt, dass sie nicht weiter trinken sollen, sondern sich zu Gott bekehren. Das ist eine Figur, die ich auf Kreuzberger Straßen oft sehe, dass die Leute doch so ein bisschen austicken und ein bisschen verrückt werden. Und das war, also in meiner Straße ist es so ein afrikanischer Mensch, der predigend durch die Straßen zieht, und den habe ich dann einfach als polnischen Menschen weiter erfunden.
Aber das scheint eh was zu sein, was Sie sehr fasziniert, so Menschen, die irgendwie am Rande stehen oder die außerhalb sind. Einerseits diesmal dieses geschlossene System von dieser wahnsinnig strengen Religionsgruppe, und dann gibt es aber so ganz tolle Figuren, finde ich, auch wie diese Polizistin, die da von ihren Kollegen so übel gemobbt wird, und dann eben diesen Radek und eine Reporterin, die irgendwie auch nicht so richtig ihren Platz gefunden hat. Was ist für einen Schriftsteller so reizvoll an diesen Randfiguren?
Für mich ist es eigentlich die wilde Seele Berlins, um das mal groß zu sagen. Und die finde ich in Kreuzberg, wo eben die oft die Gestrandeten, aber auch die Verrückten, die so ihre ganz anarchischen Lebenswege gehen. Und das fasziniert mich unheimlich. Die lerne ich in Kneipen kennen oder auf der Straße. Und da sind oft Lebensgeschichten, die so abenteuerlich sind, wie man sich das, weiß ich nicht, in Hannover oder Erlangen gar nicht vorstellen kann. Und das ist so der Stoff, aus dem ich dann erzählen kann.
Das heißt, Sie glauben, das hat schon auch mit dem Ort zu tun. Also das wäre eben jetzt in Erlangen oder so gar nicht denkbar.
Ja, meine Stadt und mein Thema und die Menschenbegegnungen sind einfach bei mir Berlin und das ist so vielfältig und unterschiedlich in den Milieus, den Szenen, die sich dort treffen und nachts begegnen. Da kann man endlos erzählen.
Aber wie schaffen Sie das dann? Man ist ja quasi mit Ihnen dann im Kopf dieser Leute drin. Wie schaffen Sie sich da rein? Das ist ja eine ganz verschobene Weltwahrnehmung, die die haben.
Also ehrlich gesagt, kenne ich meine inneren Devianzen auch gut und ich freue mich da, mich in so eine Figur hineinspinnen zu können und dort etwas auszuleben, was ich im Alltag natürlich niemals tun würde. Aber so weit weg von uns sind diese Leute dann eben auch nicht.
Jetzt fand ich ja, dass Sie das sehr interessant an diesem neuen Buch, dass Sie die Themen, die Sie darin haben, irgendwie auf mehreren Ebenen durchspielen. Also ich glaube, man verrät eben, wir haben es ja schon gesagt, in dieser Sekte gibt es Missbrauch, aber auch bei der einen Hauptfigur, bei der Reporterin, gibt es eine Art von Missbrauch. Die lebt in so einer gewaltvollen Beziehung. Die junge Polizistin, habe ich schon gesagt, die wird schwer gemobbt von ihren Kollegen. Entsteht das erst beim Schreiben, dass sich plötzlich so ein Thema so ausbreitet, wie so eine Krake auf verschiedenen Ebenen, oder entwerfen Sie das vorher so?
Nein, die Figuren kommen schon zum Leben. Also jetzt bei dieser Reporterin hatte ich meine eigene Tochter zum Vorbild. Die spielt gerne Billard. Die ist auch so ein bisschen in sich gekehrt, aber unheimlich hellhörig, bekommt viel mit und ist aber eben auch zart und verletzlich. Und dann beginne ich sozusagen im Schreiben diese Figur näher und näher kennenzulernen und mache dann auch viele Ich-Monologe und schreibe mit links. Also das ist so eine kreative Technik, dass ich den Figuren einfach mehr und mehr innerlich begegne.
Mir kam auch so vor, dass es so eine Art Generalthema ein bisschen gibt in dem Buch, obwohl es eben, oder gerade weil es so vielschichtig ist, und zwar diese unterdrückten Gefühle, die so stark irgendwie unterm Deckel gehalten werden von Scham und von Schuld, dass sie dann irgendwann eigentlich als was viel Schlimmeres rauskommen, als wenn man sie am Anfang einfach mal so gelassen hätte. Das hängt das nicht auch, dieses Schuld- und Scham-Thema, sehr stark mit der Religion zusammen?
Ja, also ich muss schon sagen, Scham ist auch so ein Lebensthema von mir selbst, dass ich da sehr damit zu kämpfen habe und sozusagen immer dieses Schutzbedürfnis habe. Und dann ist aber eben auch, dass man in Familien oder in der Herkunft oft von so einem Geheimnis irgendwie wie gefesselt oder gelähmt ist und dass die Gefühle eben nicht so zum Ausbruch kommen. Und da möchte ich sozusagen auch ausbrechen und das erzähle ich dann in meinen Büchern.
Das heißt, es wäre auch in einer anderen Gemeinschaft, die ähnlich restriktiv ist, absolut, möglich. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Religion zu tun.
Nein, das können auch Familien sein, das können Vereine sein. Wir hören ja solche Missbrauchsgeschichten wirklich an den seltsamsten Orten und auch an den alltäglichsten Orten. Und das ist so mein Erschrecken auch, dass das wirklich nicht nur so ein äußeres Thema ist, dass es so etwas gibt irgendwo, sondern das passiert hier und wirklich in der Nachbarschaft.
Und haben Sie da auch den Anspruch, dass Sie gerne über sowas auch aufklären möchten mit diesem Mittel des Kriminalromans? Der Krimi, sagen ja viele, ist eigentlich am nächsten an den gesellschaftlichen Abgründen und Problemen dran.
Ja, das ist auch wirklich eine große Herausforderung oder auch eine Gelegenheit, über solche Themen sprechen zu können, erzählen zu können. Aber ich habe jetzt beim Schreiben habe ich wirklich nicht so eine didaktische Agenda, nach der ich dann irgendwie etwas abarbeite oder so. Sondern
so liest sich's auch gar nicht, muss man sagen. Ja. Das zieht einen schon sehr rein. Wie ist das überhaupt für Sie? Sie sind ja jetzt noch nicht so lange Krimi-Schriftsteller und hatten gleich so viel Erfolg mit den ersten beiden Büchern. Und ich denke mal, dieser wird auch sicher sehr, sehr gut ankommen. Bleiben Sie jetzt dabei? Ist das Ihr Genre, das Sie da gefunden haben?
Ich habe wirklich das große Glück, in dieser Surkamp-Reihe, die von Thomas Wörth herausgegeben wird, meine Berlin-Erlebnisse und Erfahrungen und meine Berlin-Liebe auch sozusagen herauserzählen zu können. Und das ist einfach auf dem Feld des Krimis, findet man immer wieder neue Szenen und Geschichten. Deswegen, ja, der Krimi so in seiner traditionellen Ermittlungsweise, jemand stirbt, wer war es, das ist gar nicht so sehr mein Fokus, sondern ich will von dieser Stadt erzählen und von den von der Magie der Nächte auch und von den dunklen Seiten.
Also obwohl Sie so ein weit gereister Mann sind, wird es Berlin bleiben bei Ihnen?
Es wird Berlin bleiben, auf jeden Fall.
Na, ich bin gespannt. Johannes Groschup, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, ja, dass Sie hier waren in Deutschlandfunk Kultur. Und die Stunde der Hyänen ist beim Suhrkamp Verlag erschienen. 265 Seiten hat das Buch und es kostet 16 Euro.